Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Ereignisse um Nehemia spielen sich großenteils auf einer Baustelle ab. Da wird geschuftet und geschwitzt, manchmal tagelang ohne Unterbrechung, wenig Schlaf, angespannte Nerven, laute Stimmen, Abstimmungsprobleme und immer wieder Störmanöver. Störmanöver meistens von außen, manchmal auch von innen. Dieser Nehemia wird uns beschäftigen unter dem großen Motto Gemeindeaufbau im Sommer. Nehemias Mission, heute die Einführung dazu, wie auf Trümmern Hoffnung blüht. Trümmer, ja, eine Baustelle ist schließlich kein Gartenidyll, kein stilles Refugium. Diese Baustelle gleicht allerdings einem Trümmerhaufen. Der Trümmerhaufen befindet sich in Jerusalem, in dieser ehemaligen Prachtstadt. Das war mal eine große Kulisse. Früher, ja, mit prächtigem Tempel und monumentalem Königsschloss. Aber das liegt lange zurück. Das liegt sehr lange zurück. Von den Zeiten des großen David trennt uns bei Nehemia schon mehr als ein halbes Jahrtausend. Das große Volk ist längst vertrieben und in der babylonischen Verbannung gelandet. Sie wurden ausgeplündert, ihre Heimat beraubt. Nur ein kümmerlicher Rest war damals im Lande geblieben. 587 vor Christus Deportation, das liegt von Nehemia aus 142 Jahre schon zurück, langes her. Und immerhin im Laufe der Zeit kamen dann etliche wieder aus Babylon zurück und siedelten sich im Umland an. Aber wichtige Teile Jerusalems liegen immer noch in Trümmern. Die Stadt bietet einen erbärmlichen, einen hilflosen, einen wehrlosen Anblick. Das ist Vers 3. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Als Nehemia das erfährt, befindet er selbst sich in einem komfortablen Umfeld, 1300 Kilometer weiter östlich, im fernen Osten. Er sitzt dort in Susa, in der Region Elam, in der Winterresidenz der persischen Könige. Hier hat Nehemia einen super Job und ein angenehmes Leben als Mundschenk des Königs Artasasta oder Artaxerxes, wie er auch genannt wird. Das war eine herausragende Position am Hof, die Gott ihm zugänglich gemacht hatte, gewissermaßen. Und trotzdem lässt es Nehemia nicht kalt, was mit seinem Volk passiert. Es trifft ihn mitten ins Herz, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, also von den niedergerissenen Mauern und von den verbrannten Toren, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Nehemia lässt es nicht kalt, was mit seinem Volk passiert ist. Und liebe Gemeinde, wenn man mitbekommen hat, was vorgestern am Freitag in unserem Volk passiert ist, dann möchte man sich am liebsten neben Nehemia setzen und einfach mitweinen. Sie wissen, wovon ich rede. Diese beiden weitreichenden Entscheidungen, die der Deutsche Bundestag, unsere gewählte Volksvertretung, am Freitag innerhalb eines kurzen Vormittags noch durchgezogen hat, in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auch bezeichnet als Facebook-Gesetz. Wache Zeitgenossen haben längst bemerkt, dass dieses Gesetz in seiner Konsequenz einen Angriff auf die Meinungsfreiheit darstellt in unserem Land. Es schränkt die kritische Diskussion noch weiter ein, als dies bisher schon der Fall ist. Es gibt bestimmten politischen Kreisen die Kontrolle darüber, welche Meinungen künftig erlaubt sein werden und welche nicht. Und viele Rechtsexperten haben die Politiker gewarnt. Rechtsexperten haben gesagt, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Und trotzdem hat der Entwurf problemlos die Zustimmung des Deutschen Bundestages gefunden. Und es gab keinen Aufschrei seitens der Abgeordneten. Aber der andere Vorgang im Bundestag, ebenfalls vom Freitag, ist für uns als Christen noch gravierender. Seit Freitag ist für unser Land das christlich-abendländische Verständnis von Ehe zwischen einem Mann und einer Frau durch den Deutschen Bundestag offiziell umgestürzt worden. Von nun an gilt Ehe für alle. Auch gleichgeschlechtliche Beziehungen sollen den vollständigen Status einer Ehe erhalten. Hier vergreift man sich an der Schöpfungsordnung selbst. Man bejubelt die Rebellion gegen Gottes heilsamen Plan für den Menschen, einige sogar mit Konfettiregen im Bundestag. Und so stehen auch wir im übertragenen Sinn für unser Land vor dieser Situation. Die Mauern Jerusalems, die Mauern der Schöpfungsordnung sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Natürlich können wir das Volk Israel damals und unser Volk heute nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Israel war eine Theokratie. Israel war zugleich Gemeinde des lebendigen Gottes und politisches Staatsvolk. Seit dem Neuen Testament haben wir Christen dann eine klare Trennung von Kirche und Staat. Das heißt, in der Gemeinde gilt das Wort Gottes auch bei allen ethischen Entscheidungen. Von der säkularen Politik, in der natürlich viele Nichtchristen tätig sind, können wir nicht erwarten, dass sie die biblische Ethik für alle Bürger verbindlich macht. Das haben wir ja bei unserem Studium von Römer 13 gesehen, Römer 13, 1 bis 7. Das kann man dazu nochmal studieren. Aber wir müssen als Christen für Gottes Gebote werben mit Argumenten. Vernehmlich werben. Und wir müssen warnen, unsere Stimme erheben, wenn staatliche Gesetze die Menschen dazu animieren, Gottes Gebote mit Füßen zu treten. Wenn der Staat die Menschen ermutigt, Gottes Gebote mit Füßen zu treten. Wie zum Beispiel in der Abtreibung. Wie zum Beispiel bei all den Fragen von Ehe und Familie. Wir müssen als Christen unsere Zeitgenossen an Gottes Gebote erinnern, weil wir von Gottes Wort wissen, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Sprüche 14, 34. Und dies gilt umso mehr, als unser deutsches Grundgesetz, unsere Verfassung, die sich unser Volk nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hatte, eindeutig von der christlich-jüdischen Ethik geprägt ist. Es ist gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Jeder Minister und jeder Amtsträger muss auf die Verfassung schwören. Und jeder Minister und jeder Kanzler ist verpflichtet, die Verfassung zu verteidigen. Und für Ehe und Familie hat die Verfassung eine Grundrichtung festgelegt, die eindeutig auf dem biblischen Menschenbild gründet. Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes sagt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Und noch in einem Grundsatzurteil vom 19. Juni 2012 hatte das Bundesverfassungsgericht eindeutig festgestellt, was mit Ehe gemeint ist. Das Verfassungsgericht sagt, die Ehe als allein der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenem Institut, also Einrichtung, erfährt durch Artikel 6 einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Schutz. Also nochmal, die Ehe ist laut Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2012 allein der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehalten. Und damit hat das Verfassungsgericht ein Urteil aus dem Jahr 2002 bestätigt, wo damals schon festgehalten wurde in Absätzen 79 und 87 am 17.07.2002 Bundesverfassungsgericht, Zitat, die Ehe kann nur mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts geschlossen werden, da ihr als Wesensmerkmal die Verschiedenartigkeit, die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner innewohnt. Zum Gehalt der Ehe gehört, dass sie die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist. Zitat Ende. Was der Gesetzgeber am Freitag beschlossen hat, also die von uns gewählten Vertreter, unsere Vertreter, die Volksvertreter, der Souverän unseres Landes, ist darum nicht nur ein Anschlag auf das christliche Menschenbild, sondern es ist zugleich ein Anschlag auf das Grundgesetz unseres Landes. Und das hat übrigens noch am selben Tag auch der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, betont. Er hat gesagt, das Gesetz ist verfassungswidrig. Bisher hatte sich die größte Regierungspartei, die CDU, diesem Schritt noch offiziell verweigert. Aber jetzt, am letzten Montag, hat die Kanzlerin dann den Umschwung ausgelöst. Wie hat sie das gemacht? In einer Talkshow der Frauenillustrierten Brigitte kündigte sie de facto an, sie sei dafür, den prinzipiellen Widerstand der Union an dieser Stelle aufzugeben. Sie hat das nicht wörtlich so gesagt, sondern sie hat gesagt, man solle alle Abgeordneten ohne Vorgabe abstimmen lassen, jeder nach seinem Gewissen. Und sie wusste genau, was dann passieren würde. Das war der politische Dammbruch, die Talkshow bei der illustrierten Brigitte. So nebenbei verkündet. Und die SPD nahm das Stichwort sofort auf und setzte eine Abstimmung für diesen Freitag durch, 4 Tage nach der Talkshow. Und das war die letzte Chance in dieser Legislaturperiode. Die letzte Sitzung. Und es hat funktioniert. Das Gesetz zum Umsturz der bisherigen Ehe erhielt eine klare Mehrheit im Bundestag. Es ist wie ein ethischer Putsch. Und danach kann die Ehe künftig nicht nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden, sondern auch zwischen Menschen desselben Geschlechts, Ehe für alle eben. Und man kann gespannt sein, was künftige Parlamente noch alles in die Ehe für alle einschließen werden. Und überlegen wir, für diesen Kulturbruch mit einer jahrtausendelangen Geschichte benötigte der Deutsche Bundestag eine kurze Debatte von gerade mal 38 Minuten. Eine Talkshow und 38 Minuten und das war's. Hinterher betonte die Kanzlerin gegenüber der Presse, sie habe gegen das Gesetz gestimmt. Und zugleich war sie es jedoch gewesen, die mit ihrem verklausulierten Machtwort aus der Talkshow diese Abstimmung pro Ehe für alle erst möglich gemacht hatte. Und schon da war ihr und jedem anderen klar, wie die Abstimmung ausgehen würde. Und außerdem bekannte sich unsere Kanzlerin am Freitag zum uneingeschränkten Adoptionsrecht für Homopaare und stellte sich damit gegen das Recht des Kindes, einen Vater und eine Mutter zu haben. Das alles geschah in dieser Woche. Innerhalb weniger Tage. Aber es wäre ungerecht zu vergessen, welche Vorarbeiten zu diesem Schritt etwa die sogenannte Evangelische Kirche in Deutschland geleistet hat, über viele Jahre hinweg, die sogenannte EKD, die immer noch von manchen Christen mit ihren Steuergeldern unterstützt wird, indem sie die kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren durchgesetzt hat. Das ging dem ja voraus. Gegen die eindeutige Aussage der Bibel. Was der Bundestag am Freitag besiegelte, ist ja im Prinzip schon länger die offiziell beschlossene Position der EKD in Deutschland. Höchste Repräsentanten, wie zum Beispiel der Ratsvorsitzende Bedford Strom, haben sich immer wieder dafür stark gemacht. Und es ist kein Wunder, dass auch der Deutsche Evangelische Kirchentag noch am Freitag das neue Gesetz sofort freudig begrüßte und darin auch eine Bestätigung für seine eigene Arbeit sah. Der Deutsche Evangelische Kirchentag sah in diesem Bundestagsbeschluss seine eigene Arbeit bestätigt. Und wie steht es mit unserer evangelikalen Bewegung? Natürlich gab es erste Proteste, das ist gut und richtig. Aber war es nicht auch der Präses des Gnadauer Verbandes und seinerzeit noch zugleich der Allianzvorsitzende, der im Dezember 2015 medienwirksam behauptet hat, man könne die Bibel auch so interpretieren, dass homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern legitim seien, sofern die Betroffenen, wie Michael Diener damals sagte, ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben. Und er verlangte von seiner eigenen Bewegung, man müsse anerkennen, dass Menschen bei dieser Frage die Bibel anders lesen. Und sind es nicht Evangelikale wie Jürgen Mette, der früher Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien war, die wiederholt ihre eigenen Brüder als unbarmherzig kritisieren, wenn sie in dieser ethischen Frage für die biblische Position eintreten? Auch Mette forderte vor einiger Zeit in einem Artikel einen Betrachtungswandel im Umgang mit Homosexuellen. Jetzt hat der Bundestag geliefert. Wir müssen also sagen, auch Evangelikale haben beigetragen zu jener Stimmung, die vorgestern im Bundestag gesetzt wurde. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage. Nehemia wird nicht beim Weinen stehen bleiben, aber offensichtlich kann nur der etwas beitragen zum Wiederaufbau der Mauern, der vorher über ihre Zerstörung geweint hat. Nur der wird mit ganzem Herzen für die Gesundung seines Volkes und auch für die Stärkung der Gemeinde Jesu eintreten können, der um ihre Beschädigung und um ihren armseligen Zustand, wie hier im Vers 4 steht, Leid getragen hat. Mit anderen Worten, dem es ans Herz gegriffen hat. Mit welcher Herzenshaltung, liebe Geschwister, stehen wir der Not gegenüber, die sich um uns herum an vielen Stellen darbietet? In geistlicher Hinsicht, Not in seelischer Hinsicht, Not in weltanschaulich-kultureller Hinsicht und in gesellschaftlich-politischer Hinsicht. Mit welcher Herzenshaltung stehen wir dieser Not gegenüber? Es ist eine große Chance, wenn wir in den kommenden Wochen das Buch Nehemia studieren können und sehen werden, wie sich der Herr der Geschichte, ja, Jesus ist der Herr der Geschichte. Deswegen haben wir am Anfang bewusst gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Wie sich der Herr der Geschichte über eine Notsituation erbarmt, in der seine Leute scheinbar völlig ausgeliefert sind. In einer Situation, wo es so aussieht, als könnten sie nichts mehr aufbauen und nichts mehr bewegen für die nächste Generation. Wo es so aussieht, als wären alle Zukunftswege verstellt und zugebaut. Was immer sie versucht hatten, war von den Gegnern kurz und klein geschlagen worden. Die Mauern Jerusalems niedergerissen, die Tore mit Feuer verbrannt. Und da rührt Gott das Gewissen dieses Nehemia an und legt ihm diese ganze Misere wie einen Mühlstein aufs Herz. Lasst uns jetzt lesen, wie das alles begann. Sie haben den Text vor sich, Nehemia 1, Vers 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, also einer meiner jüdischen Volksgenossen, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmung nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ja, Herr, wir haben auch das Verlangen, deinen Namen zu fürchten. Und wir bitten dich, dass du dich über unsere Situation und über uns selbst erbarmst. Amen. Dieser Bericht ist so präzise, dass er uns eine klare historische Einordnung ermöglicht in Vers 1. Monat Kislev im 20. Jahr, nämlich von Artaxerxes. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Ziemlich genau, 445 vor Christus. Da bekommt Nehemia dort in Susa Besuch von jüdischen Volksgenossen, die ihm auf Rückfrage schlechte Nachrichten mitteilen müssen. Die bisherigen Heimkehrer ins Land und die Zurückgebliebenen, die es ja immer gab, hatten den Mauerbau immer noch nicht fertig bekommen. Sie waren immer wieder gescheitert mit diesem Projekt. Und die Mauer stand für Sicherheit. Die Mauer stand für Stabilisierung. Die Mauer war auch ein Symbol, natürlich. Ein Symbol für den Wiederaufbau. Die Mauer war ein Symbol für die Zukunftsfähigkeit Israels im eigenen Land. Das war die Mauer. Da hing ganz viel dran. Und deshalb war die Mauer ein Dorn im Auge der Besatzer. Und sie haben immer dagegen gekämpft. Sie haben immer versucht, das zu verhindern, mit allen Mitteln. Einige persische Beamte in Israel haben ständig Stimmung gemacht und versucht, den Aufbau zu behindern und zu sabotieren. Das war ein Dauerkonflikt. Und kürzlich erst hatten sie wieder einen verleumderischen Brief an den persischen König geschickt und behauptet, die Bewohner Jerusalems planten einen Aufstand gegen ihn, woraufhin der König sofort befohlen hatte, den Mauerbau wieder zu stoppen. Und was da vielleicht zart aufgeblüht war, ist sofort wieder platt gemacht worden. Und offensichtlich hatte Nehemia aus der Ferne mitgefiebert. Das sehen wir hier an seiner Frage. Ich erkundigte mich ihm, was nun los ist in Jerusalem. Und deshalb trifft ihn diese Nachricht dort im 1300 Kilometer entfernten Susa wie ein Keulenschlag. Tagelang versinkt Nehemia in Trauer, ein hoffnungsvoller Anfang zerstört. Er kann nichts tun. Hier aus der Ferne, wo er ganz allein dasteht. Die persischen Beamten sind vor Ort. Sie beeinflussen die Entscheidungen des Königs. Sie sitzen am längeren Hebel. Und Nehemia sind die Hände gebunden. Die große Politik geht über ihn hinweg. Er weint Tränen ohnmächtiger Verzweiflung, aber ich denke auch Tränen bitterer Wut. Und doch werden diese Tränen zum Anfang einer großen Hoffnungsgeschichte. Und deswegen heißt unser Thema heute Morgen auch, wie auf Trümmern Hoffnung blüht, weil Gott durch all diese Ereignisse hindurch den Nehemia bereit macht, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für Gottes Volk, Verantwortung für Gottes Gemeinde. Und dadurch, ihr Lieben, rücken diese Verse aus dem Sommer 445 so nahe, als wären sie für den Sommer 2017 nach Christus geschrieben. Nehmen wir uns Nehemia zum ermutigenden Vorbild, was es bedeutet, in krisenhaften Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Dafür bietet er das große Vorbild. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit? An den ganz unterschiedlichen Stellen, an denen Gott uns platziert hat. Bist du bereit, in deinem Bereich, in krisenhaften Zeiten, Verantwortung zu übernehmen, die Gott dir geben will? Und dieses erste Kapitel zeigt uns die Voraussetzungen, die wir brauchen, um geistliche Verantwortung wahrnehmen zu können. Und das wollen wir uns jetzt noch ansehen. Erste Voraussetzung. Also welche Voraussetzungen brauchen wir, um jeder an seinem Platz geistliche Verantwortung wahrnehmen zu können? Erste Voraussetzung ist Leidensbereitschaft. Schauen wir, Vers 4. Es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Leiden bedeutet zum einen, dass ich überhaupt bereit bin, die Not an mich ranzulassen und mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich trug Leid. Er hat das nicht einfach weggewischt. Er hat gesagt, okay, 1300 Kilometer entfernt, was geht's mich an? Nehemia war geografisch ja weit weg. Er hatte genügend Aufgaben dort vor Ort in seinem Job. Er hatte auch menschlich, persönlich keine Aktien mehr in der Heimat seiner Vorfahren. Nehemia hatte nicht mal nostalgische Erinnerungen etwa an eine Kindheit in Israel. Die hatte er nicht gehabt. Er war ein Kind des Exils. Walter Lüthi schreibt das sehr, sehr treffend. In seinen Predigten zu Nehemia, er sagt, Nehemia selber scheint zu Jerusalem auffällig wenig direkte menschliche Beziehungen zu haben. Nehemia ist eben ein Kind des Exils, er ist schon im Exil zur Welt gekommen. Schon sein Vater, vielleicht sogar noch sein Großvater, waren Menschen der Emigration. Im Exil ist Nehemia aufgewachsen. Im Exil hat ihn Gottes weitsichtige Vorsehung, ähnlich wie einst Mose, emporgetragen bis zum höchsten Vertrauensposten, der am Perserhof zu vergeben ist, zum persönlichen Mundschenken des Königs und der Königin. Umso auffälliger, schreibt Lüthi, ist nun aber, wie jetzt, da die Gruppe von Volksgenossen bei ihm vorspricht und ihm von Jerusalems traurigem Zustand erzählt, diese Nachricht auf ihn wirkt. Menschlich ist diese Wirkung nicht erklärbar. Jerusalem hätte dem Menschen Nehemia gleichgültig sein können. Wie es den meisten gleichgültig war, denen es im Exil weit besser ging als den Zurückgebliebenen und inzwischen Heimgekehrten. Es ist aber Gott, der jetzt über und wieder alles menschliche Ermessen an diesem Mann arbeitet und ihn durch sein heimliches Wirken zurüstet zum Dienst. Also das erste Wunder hier liegt darin, wie Nehemia von der Not seines Volkes so stark berührt wird, dass er sich völlig damit identifiziert. Das macht Gott. Und so wird seine Traurigkeit, wie Lüthi sagt, zu einer schöpferischen Niedergeschlagenheit. Noch einmal Lüthi, er sagt, es gibt hilflose Niedergeschlagenheiten. Wenn aber Gott es ist, der uns niederschlägt, also wenn wir um Gottes Willen, um Gottes Wahrheit Willen am Boden zerstört sind, dann wohl uns, sagt Lüthi, denn dann ist das ein Anzeichen dafür, dass Gott bald ein Aufstehen schenken will, ein Aufraffen, zu dem der Mensch von sich aus niemals fähig wäre. Das ist die selige, die gesegnete, eine schöpferische Niedergeschlagenheit. Vielleicht hat mancher von Ihnen sich auch in dieser letzten Woche so niedergeschlagen gefühlt von all dem, was passiert ist. Verantwortung erfordert Leidensbereitschaft. Und dazu gehört, dass ich die Not an mich heranlasse. Und dazu gehört aber auch, dass ich bereit werde, Opfer zu bringen, um zu helfen. Nehemia ist bereit, wir werden das nächsten Sonntag sehen, sein relativ bequemes Leben am Hof des Königs aufzugeben. Er ist bereit, wenn man so will, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Ich war der Mundschenk des Königs, sagt er hier am Ende des Textes. Spitzenbeamter in Vertrauensstellung. Aber das war nicht der Sinn seines Lebens. Und deswegen können wir sagen, die Tränen Nehemias, das ist kein Ausbruch von billiger Sentimentalität, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass er sich dieser Notlage jetzt stellt. Aber noch wichtiger als eine Leidensbereitschaft ist ein zweites. Und das ist die Gebetsbereitschaft. Das ist der zweite Punkt, den Sie bitte festhalten. Gebetsbereitschaft. Also Nehemia, den wir in den kommenden Wochen als exzellenten Strategen kennenlernen werden, als beherzten Organisator. Man hat den Eindruck, er hat immer eine Excel-Tabelle irgendwo im Gepäck. Der ist aber in erster Linie ein Beter. Wann immer es ernst wird in diesem Buch, der Mann flüchtet sich ins Gebet. Und das geht schon hier im ersten Kapitel los. Die restlichen Verse 5 bis 11 sind ein einziges Gebet. Ein einziges Gebet ab Vers 5. Und Nehemia betet, wie er hier in Vers 6 sagt, Tag und Nacht. Ich bete vor dir Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass er nicht zwischendurch gearbeitet hat, aber er war immer in dieser Gebetshaltung. Hat es Gott immer wieder gesagt, wenn es ihm gerade ins Herz kam. Tag und Nacht. Nehemia betet und er nimmt sich Zeit, weil er weiß, dass Gott ihn hört. Wissen Sie, Gebet, das ist der Ausdruck dafür, dass Nehemia die wahren Machtverhältnisse kennt. Und dass Nehemia weiß, wenn einer was ändern kann, dann nur Gott, niemand sonst. Und deswegen sagt er das auch in Vers 11 so schön. Wir haben das Verlangen, deinen Namen zu fürchten. Gib uns das, dass wir das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Hast du das Verlangen, den Namen des Herrn zu fürchten? Und Nehemia sagt damit auch Ja zur völligen Abhängigkeit von Gott. Erst betet er allein, Vers 4 und 5, und dann nimmt er andere mit ins Gebet hinein. Haben Sie gesehen? Er nimmt dann andere mit und sagt in Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte. Also er bildet eine Gebetsgemeinschaft gewissermaßen. Gottes Wiederaufbau beginnt auf den Knien. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Und die Priorität des Gebets ist unverzichtbar, gerade wenn wir beherzt Verantwortung übernehmen wollen. Warum? Damit wir Gott im Blick behalten und in seiner Spur bleiben. Wir haben Vollmacht niemals aus uns selbst oder in uns selbst. Und Lüthi noch einmal, er sagt, wenn Gott anfängt, aus Trümmern wieder aufzubauen, dann pflegt nicht ein forscher Unternehmergeist das Erste zu sein, sondern ein Gebetsgeist. Wie sehr brauchen wir das? Wie schnell könnten unsere Pläne sich verselbstständigen? Und aus Hingabe wird Eigenmächtigkeit und Machertum. Und wir halten uns für unverwundbar und denken, wir können das schon hinkriegen, weil wir eben so sind, wie wir sind. Und nicht nur unsere Pläne, vielleicht können sich auch unsere Motive verselbstständigen. Und aus Opferbereitschaft wird dann Ruhmsucht und Machtgier. Wir brauchen diesen engen persönlichen Draht zu unserem Herrn, damit unsere Sehnsucht auf ihn ausgerichtet bleibt, damit unser ganzes Streben auf ihn ausgerichtet bleibt, damit wir, Vers 11, das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Über Nehemia kann man offensichtlich Ähnliches sagen wie über Martin Lloyd-Jones, den größten Prediger des 20. Jahrhunderts. Von seiner Frau Bethan gibt es diesen berühmten Kommentar, dass sie gesagt hat, niemand wird meinen Mann jemals richtig verstehen können, wenn er sich nicht klar macht, dass er in erster Linie ein Mann des Gebets war und dann ein Evangelist. Also, das ist die zweite Voraussetzung, wenn du wirklich Verantwortung übernehmen willst, Gebetsbereitschaft. Und in diesem Gebet stoßen wir dann auf eine dritte Voraussetzung und das ist Bußbereitschaft. Vers 6 und 7. Da betet Nehemia, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmung nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Das ist das dritte, Bußbereitschaft. Das ist die Absage an jegliche Form der Selbstgerechtigkeit. Also Nehemia tritt nicht damit an, dass er sagt, was sind das alles für entscheidungsschwache Pfeifen dort in Israel? Ich werde jetzt mal kommen und ihnen zeigen, was Sache ist. So fängt er nicht an. Nehemia weiß, die aktuelle Lage ist nicht das Ergebnis politischer Zufälle, sondern die aktuelle Lage ist auch das Ergebnis ihrer eigenen Schuld vor Gott. Wir müssen das gut differenzieren. Die Bibel lehrt keinen universalen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das lehnt die Bibel eindeutig ab. Also die Bibel sagt nicht, bist du gut, dann geht's dir gut. Und geht's dir schlecht, dann warst du eben schlecht. Das lehrt die Bibel definitiv nicht. Es gibt auch leidvolle Führungen treuer Leute. Haben wir bei Gladys Aylward gesehen, ihrer Geschichte, die neulich in der Bibelstunde vorgestellt wurde. Wo Christen umgebracht wurden, die dem Herrn gehorsam und treu waren. Also kein Tun-Ergehens-Zusammenhang. Aber im Fall von Israels Exil in Babylon hat Gott die Situation eindeutig bewertet. Und da hat Gott deutlich gesagt, ja, das Exil ist Gericht für beständige, nachhaltige, wiederholte Untreue meines Volkes. Das erinnert Nehemiah hier auch nochmal in Vers 8. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. So ist es. Und nun ist es spannend, wie Nehemiah zwischen individueller Schuld, ich habe gesündigt, und kollektiver Schuld, wir haben gesündigt, unterscheidet. Das ist ganz wichtig jetzt. Als Israel nach Babylon verbannt wurde damals, 140 Jahre vorher, war Nehemiah ja noch lange nicht geboren. Für diese Schuldgeschichte trägt er keinerlei Verantwortung und auch nicht für das andere, was in den letzten Jahren in Israel falsch gelaufen ist. Aber Nehemiah weiß um seine eigene Sünde, er weiß um seine eigene Sündhaftigkeit. Er weiß, dass er selber immer wieder Vergebung von seinem Gott braucht. Nehemiah kennt sein eigenes Herz, Nehemiah kennt seine eigene Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber Gott, weil er Realist ist. Und wir wissen, dass Gott nicht fünfe gerade sein lässt, sondern dass wir seine Gnade brauchen. Und Gnade bedeutet nicht, Gott schaut nicht so genau hin. Gnade bedeutet nicht, Gott nimmt es nicht so genau, sondern Gnade bedeutet, Jesus hat jede Schuld auf sich genommen und für uns gesühnt. Und er will sie uns vergeben, das ist Gnade. Und wenn Nehemiah ein brauchbares Werkzeug für seinen Herrn sein will, dann muss er selber beständig aus der Vergebung leben. Bußbereitschaft. Hast du Bußbereitschaft? Nur dann kannst du Verantwortung tragen. Wie leicht vergessen wir das? Gerade wenn wir versuchen, in unserem Alltag dem Herrn treu zu dienen. Wie leicht vergessen wir das, dass wir wirklich auf seine Gnade angewiesen sind? So sehr! Wann hast du das letzte Mal aufrichtig Buße getan? Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen, um dich bei deinem Herrn zu entschuldigen? Dass du gesagt hast, Herr, es tut mir leid. Wann bist du das letzte Mal von Gottes Wort überführt worden? Lebst du aus der Vergebung für deine eigenen Sünden? Dann hast du auch die Vollmacht, dich mit der Gemeinschaft zu befassen, zu der du gehörst. Das Haus meines Vaters eben in Vers 6. Und ich bekenne die Sünden Israels. Und dann sehen wir, was Nehemiah hier anspricht, ist keine billige Kollektivschuld, die man mal so locker für andere mitbekennt. Sondern es ist eine schmerzliche Identifikation. Er stellt sich mitten hinein in die Reihen seines Volkes und seiner Familie. Ja, das Volk Israel. Ja, auch das Haus meines Vaters. Wie beten wir für unsere Familie? Wie beten wir für unsere Gemeinde? Wie beten wir für unser Volk? Wie beten wir nach dem schwarzen Freitag von vorgestern? Herr, erbarme dich über unser Land, über unser deutsches Volk und alle anderen, die hier leben. Herr, wir bitten dich um Vergebung für die lange Blutspur der hunderttausenden Abtreibungen, die sich Jahr für Jahr durch unser Land zieht. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen, dass dieser Notstand den Volksvertretern, die in unserem Auftrag dieses Land regieren, kaum noch eine Debatte wert ist. Herr, wir beten für unser Volk um Vergebung dafür, dass deine Schöpfungsordnung der Ehe öffentlich pervertiert und durch Gesetze untergraben und verhöhnt wird. Herr, wir beten für unser Volk. Wir beten dafür um Vergebung, dass unsere Gesellschaft und unsere politischen Führer als fortschrittlich und human bejubeln, was du als Sünde und Gotteslästerung bewertest. Herr, du hast unserem Land so viele Chancen gegeben in den letzten Jahrzehnten. Du hast uns äußeren Frieden geschenkt, unverdienten Wohlstand, beste medizinische Versorgung, vor allem aber Glaubensfreiheit und viele offene Türen, um dein Evangelium auszubreiten. Und doch haben sich weite Teile immer entschiedener von dir abgewandt und ihre eigenen Götzen angebetet und dir nicht gedient. Herr, wir bitten um dein Erbarmen auch darüber, dass dein Name missbraucht wird von jenen, die im Namen deiner Kirche als EKD das Gegenteil von deiner Wahrheit verkündigen. Die im Namen deiner Kirche leugnen, dass du, Jesus, der einzige Weg zur Rettung bist. Die im Namen deiner Kirche in dieser Gesellschaft dabei vorangegangen sind um deine Schöpfungsordnung zu zerstören. Und Herr, wir wissen und bekennen, dass wenn es nur nach Recht und Verdienst ginge, wir und unser Land nicht das geringste Anrecht darauf hätten, von dir verschont zu werden und dein Erbarmen zu finden. Aber wir bitten um Jesu Willen, um deine Gnade und Vergebung. Wir bitten für unser Land, wir bitten für die nächste Generation, wir bitten für unsere Kinder. Vers 7. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du uns geboten hast. Und wir nehmen unsere Zuflucht zu den Worten Daniels in Daniel 9, Vers 18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an die Trümmer. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ihr Lieben, möge der Herr uns solche Bußbereitschaft ins Herz geben. Und dann finden wir bei Nehemia aber noch eine vierte Voraussetzung, die unverzichtbar ist, wenn wir Verantwortung auf den Trümmern wahrnehmen wollen. Leidensbereitschaft, Gebetsbereitschaft, Bußbereitschaft und viertens Hoffnungsbereitschaft. Hoffnungsbereitschaft. Trotz dieser Analyse und obwohl die geistliche und moralische Lage so ist, wie sie ist, wagt es Nehemia zu hoffen. Vielleicht kann das passieren, wenn wir die Trümmer um uns sehen. Vielleicht kann das passieren, wenn wir in die Grimasse des Zeitgeistes starren. Und wenn die Triumphgesänge des moralischen Aufruhrs in unseren Ohren gellen, wie am Freitag bei den Jubelgesängen im Bundestag. Wie schnell neigen wir dann dazu, alles verloren zu geben? Und das nahe Ende auszurufen, ohne dass Jesus uns dazu den Auftrag gegeben hat. Denn nur weil es uns persönlich jetzt reicht. Jetzt reicht's. Aber Jesus entscheidet, wann er wiederkommt. Jesus entscheidet, wann er das Finale einleitet. Und bis dahin sollen wir, ja, die Zeichen der Zeit beobachten. Aber wir sollen zugleich nach vorn arbeiten. Das schulden wir unseren Kindern. Das schulden wir der jüngeren Generation, gerade auch als Gemeinde. Aber wir schulden es in allererster Linie unserem Herrn. Und unser Herr hat gesagt in Lukas 19, Vers 13, handelt, bis ich komme. Nicht verzieht euch in die Katakomben so schnell wie möglich. Nicht verzieht euch in eure Gemeindehäuser und haltet den Mund, damit ihr unauffällig bleibt. Er hat gesagt, handelt, bis ich komme. Und dazu brauchen wir Hoffnungsbereitschaft wie Nehemia. Dass wir konstruktiv die Zukunft ins Visier nehmen, auch als Gemeinde. Und das ist etwas völlig anderes als nur eine optimistische Vision. Was macht Nehemia? Wo ist die Basis für diese Hoffnungsbereitschaft? Wie bekommt Nehemia den Dreh nach vorn? Der Beweis steht hier in Vers 8 und 9. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um. Und befolgt meine Gebote und tut sie selbst, wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären. So würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Was macht Nehemia? Er hängt sich an Gottes Verheißung, die er in seinem Wort findet. Und das ist die Basis seiner Hoffnungsbereitschaft. Und er zitiert hier aus 5. Mose 30, dieser große Abschnitt, wo Mose in 5. Mose 30, Vers 2 sagt, dass Gott versprochen hat, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden. Und fast wörtlich zitiert Nehemia aus Vers 4, wenn du auch bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und wird dich von dort holen. Und der Herr wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Verstehen Sie, Nehemias Perspektive verdankt sich nicht seiner strategischen Fantasie. Nehemias Hoffnung verdankt sich nicht einer mutigen Vision oder irgendeinem menschlichen Optimismus. Nehemia beruft sich nicht auf eine Intuition oder auf ein Bauchgefühl, so nach dem Motto, ich spüre das, es wird wieder besser werden. Ja, sagt ein anderer, sorry, ich spüre genau das Gegenteil, ich habe Bauchschmerzen. Nehemia beruft sich auch nicht auf geschichtliche Theorien, dass nach irgendwelchen Niedergängen nun zyklisch auch wieder ein Aufschwung kommen muss. sondern Nehemia klammert sich ganz allein und ganz nüchtern an die Verheißung, die Gott ihm selbst gegeben hat. Hoffnungsbereitschaft, ihr Lieben, muss abgedeckt sein, sonst ist Hoffnungsbereitschaft verkommen zu einer billigen Durchhalteparole. Denken wir an Johannes den Täufer im Gefängnis, wo auch alle Hoffnung zu zerrinnen drohte. Er, der Bote des Messias, und dieser große, mächtige Messias lässt es zu, dass er im Gefängnis sitzt. Und er weiß nicht, ob die Voraussetzungen seiner Zuversicht noch stimmen. Und dann schickt er seine Leute los zu Jesus mit der Frage, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, er ist bereit, er wäre bereit, noch mal weiter zu warten und weiter zu hoffen. Aber er sagt, ich brauche Gründe. Und deswegen schickt er seine Leute zu Jesus und die kommen zurück. Und dann ist klar, dass Jesus doch der wirkliche Messias ist. Hoffnung braucht Wahrheit. Und deshalb müssen wir immer wieder fragen, was sind Gottes Verheißungen für unsere Situation und für unsere Zeit? Gottes Verheißung ist nicht unbedingt, dass wir als Christen allezeit beschaulich und ungestört in unserem bürgerlichen Umfeld leben können und vom Mainstream irgendwie noch akzeptiert werden. Das ist nicht Gottes Verheißung. Aber Gott hat uns etwas viel Besseres verheißen. Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus, ich baue meine Gemeinde. Klammer auch auf den Trümmern, Klammer zu. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist die Verheißung. Das ist die Basis unserer Hoffnung. Ich baue meine Gemeinde und auch die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Klammer auf und erst recht nicht politische Machtkonstellationen. Und dann diese andere Verheißung, Lukas 12, Vers 32. Also das war Matthäus 16, Vers 18. Diese andere Verheißung, Lukas 12, Vers 32, wo Jesus unsere Minderheitensituation anspricht. Und wo er sagt, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das heißt, Gottes Reich kommt. Er setzt sich durch. Er kommt zum Ziel. Mit seiner Gemeinde, mit seinem Willen. Und ihr gehört dazu. Und das wird sichtbar werden, endgültig sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Es hat eurem Vater, dem allmächtigen Gott, gefallen, euch das Reich zu geben. Und darum ja, kleine Herde, aber fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, singt Blumhardt, sein wird die ganze Welt. Und dann eine dritte Verheißung, die ich an dieser Stelle zitieren möchte. Es gibt noch viel mehr, aber diese drei seien exemplarisch genannt. Matthäus 16, Vers 18, Lukas 12, Vers 32. Und dann, ja, eine Verheißung aus dem Alten Testament, die wir aber auch als Gemeinde für uns wirklich in Anspruch nehmen können. Jesaja 49, Vers 15 bis 16. Sollten Sie Sorge haben um Gottes Reich und Gottes Gemeinde in der kommenden Woche, lesen Sie Jesaja 49, Vers 15 und 16. Was sagt der Herr? Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Also unmöglich. Ne? Aber selbst, so geht's weiter, wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Und nun kommt, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Der Herr sagt, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Du bist mir immer präsent. Du bist in jeder Sekunde vor mir. Und deine Mauern ebenfalls. Das, wozu ich dich eingesetzt habe, zu bauen in meinem Auftrag. Nehemia, ich bin sicher, hat diesen Vers bestimmt gekannt. Deine Mauern sind immer vor mir. Und das alles, ihr Lieben, gibt uns eine solide, eine seriöse Basis für Hoffnungsbereitschaft. Und von daher können wir dann auch die nächsten kleinen Schritte in Angriff nehmen. Und deshalb mündet, jetzt kommen wir zum Schluss, dieses Gebet von Nehemia im letzten Vers geradezu zwangsläufig in Handlungsbereitschaft. Das ist das fünfte, Handlungsbereitschaft. Und dann sagt er am Ende, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Also dieser Mann ist der persische König. Den will jetzt in irgendeiner Weise Nehemia mit ins Boot holen. Und wir sehen hier aus Leidensbereitschaft plus Gebetsbereitschaft plus Bußbereitschaft plus Hoffnungsbereitschaft wird Handlungsbereitschaft. Aus dem Gebet heraus wird Nehemia klar, was jetzt der nächste praktische Schritt sein soll. Er muss unbedingt mit dem König sprechen. Das wird nicht einfach sein, wenn wir nächsten Sonntag sehen. Aber Das ist ihm klar geworden im Gebet, das sollte jetzt der nächste Schritt sein. Und wenn Gott Gnade gibt, dann kann daraus eine echte Hilfe für die Notlage in der Heimat werden. Ihr Lieben, Gebet bedeutet niemals Flucht vor den Problemen, sondern Gebet ist immer Zurüstung zum Anpacken der Probleme. Gebet ist nicht Flucht, sondern Zurüstung zum Anpacken der Probleme. Wie ein Dichter gesagt hat, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Und man könnte hinzufügen, die Füße, die zum Beten stehen, die lenkt er Schritt für Schritt. Wo Beter Gottes Wege gehen, da wirkt sein Segen mit. Kommenden Sonntag wollen wir Nehemia dann begleiten. Wir wollen ihn begleiten, wie er mutig vor den persischen König hintritt. Und dann kommt diese wahre Geschichte sehr schnell in Schwung. Das werden wir sehen. Aber heute ging es um die Voraussetzungen, die wir brauchen. Wenn wir in einer umkämpften Situation Verantwortung wahrnehmen wollen. Und frage dich vor dem Herrn, für wen trägst du Verantwortung? Für wen sollst du Verantwortung tragen? Wo will der Herr dich einsetzen? Und dann bitte den Herrn darum, dass er dir diese fünffache Bereitschaft schenkt, die den Nehemia so stark gemacht hat. Leidensbereitschaft, Gebetsbereitschaft, Bußbereitschaft, Hoffnungsbereitschaft und Handlungsbereitschaft. Allmächtiger Gott, wir stehen wie Nehemia vor dir und wir loben dich, dass du derselbe allmächtige Gott bist wie damals im Jahr 445 vor Christus. Und Herr, du siehst, dass auch wir auf Trümmern stehen und vor verbrannten Toren. Und dass auch wir es nötig haben, Buße zu tun. Für uns, aber auch für unser Volk, für unser Land. Aber Herr, wir wollen brauchbar sein für dich wie Nehemia. Und lass uns erkennen, wo jeder von uns seine Verantwortung hat. Und gib, dass wir uns nicht lähmen lassen, sondern dass je klarer wir die Not sehen, umso brennender unser Herz wird, dir darin zu dienen, Herr. Und hab Dank, dass es immer eine Zukunft gibt, dass es für deine Leute immer eine Zukunft gibt. Und dass wir uns deswegen auch um unsere junge Generation keine Sorgen machen müssen, weil es eine Zukunft gibt für sie, Herr. Du weißt schon längst den Weg. Du wirst ihn uns führen. Und wir wollen treu dir folgen zu deinem großen Ziel und geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.